Das blaue Sofa. Live von der Leipziger Buchmesse.
Schönen guten Tag, herzlich willkommen auf dem blauen Sofa auf der Buchmesse in Leipzig. Herzlich willkommen auch an Sie, die Sie nun hier sind. Schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Als wir vor ein paar Wochen darüber gesprochen haben, welcher Moderator mit welchem Gast auf diesem Sofa sitzen soll, habe ich bei dir die Hand gehoben. Und ich muss sagen, ich hatte jetzt mal ganz unbescheiden ein gutes Näschen, denn er ist einer der Männer der Stunde. Herzlich willkommen, Konstantin Schreiber.
Danke, schön, dass ich hier bin. Hier seid da.
Ja, wir freuen uns ja. Ich habe das gerade so gesagt, aber es ist tatsächlich so, du bist gerade ein sehr gefragter Gesprächspartner. Das liegt nicht nur, aber auch an diesem Buch. Du hast auch gerade einen Grimme-Preis gewonnen, dazu Glückwunsch.
Danke.
Du bist außerdem so ein bisschen der Auskenner in allen möglichen Flüchtlingsfragen gerade. Du bist auch so ein bisschen Botschafter für deutsche Politik, was ausländische Medien anbelangt. Du bist derjenige, der eigentlich dauernd gefragt wird, wenn es um irgendwie das Thema Flüchtling und mehr geht. Wie fühlst du dich mit all diesen Rollen?
Naja, es ist ja so ein bisschen über mich rübergeschwappt, ohne dass das in irgendeiner Weise geplant gewesen ist. Ja, also Ausgangspunkt war sicherlich diese Online-Sendung, die wir, also ich bin sonst bei NTV, produzieren auf Arabisch für Flüchtlinge, die Mahaba heißt, von der wir uns aber am Anfang, muss man ehrlicherweise sagen, gar nicht so viel, also ich gehofft, aber gar nicht so eine Vorstellung davon hatten, wie sich das entwickeln könnte. Also das war einfach mal ausprobieren, wie so ein Videoangebot ankommt, ob das irgendein Flüchtling sehen will, ob das irgendjemand erreicht, weil wir natürlich klassischerweise keine arabische Zielgruppe haben. Und zu unserem großen Überraschen hat das also sich extrem gerade eben auch dann bei Flüchtlingen vor Ort verbreitet. Und dann auf einmal kam diese Rolle, ja. Also dann wird man angesprochen, hast du gesagt, von ausländischen Medien, die auf einmal deutsche Politik erklärt haben wollten. Und ich dann auch gemerkt habe, ja, okay, stimmt schon, so viele Ansprechpartner gibt es da zurzeit auch gar nicht. Ja. Es gibt ja keinen Regierungssprecher zum Beispiel, der auf Arabisch deutsche Politik erklären könnte.
Und warum eigentlich nicht?
Das ist für mich durchaus auch ein Thema, dass ich sage, ich glaube, was politische Kommunikation angeht, ist Deutschland nach wie vor nicht gut aufgestellt. Also wir machen zwar ohnehin natürlich sehr viel politisch, weil wir da Taktgeber sind und diesen Sonderweg gewählt haben. Es gibt unglaublich viel Debatte bei uns, aber das in die arabische Welt zu spiegeln, findet also gezielt von einer politischen Seite mit Ansprechpartnern, die man zur Verfügung hat, die vielleicht auch mal in der Region unterwegs sind, Pressetermine wahrnehmen, das findet nach wie vor nicht statt. Und das führt auch sicherlich dazu, dass ich war jetzt gerade vor 2 Wochen im Libanon und wenn man mit den Leuten da spricht, Clausewitz noch nie gehört, ja, also wirklich unbekannt. Das Video hat noch keiner gesehen und wenn man denen das zeigt, dann sagen die, das ist nicht Deutschland. Ja, also das, was bei uns so gerade eine aktuelle politische Debatte ist und was noch vor Ort in den Lagern für ein Deutschlandbild, was da vorhanden ist, das geht mittlerweile so auseinander, ja.
Und liegt es daran, dass Merkel mit ihren berühmten Selfies für diese Furore gesorgt hat, aber das negative Bild gar nicht ankommt?
Ja, also die Selfies in der Tat, wenn sie sagt, sie glaubt nicht, dass Selfies irgendwelche Leute anlocken, da würde ich ihr direkt auch sagen, das sehen Sie falsch. Ja, diese Selfies kennt jeder. Ja, jeder in diesen Flüchtlingsheimen hat die Selfies gesehen. Wir waren zum Beispiel eben in einem Lager in der BK-Ebene, da war eine Frau, die in einem Container leben konnte. Es gab da Zelte und Container und die hatte den ganzen Innenraum einen großen Teil mit Merkel-Porträts tapeziert. Also die hatte sich die irgendwo besorgt. Zum Teil ausgedruckt, zum Teil waren das irgendwelche, also auch Handtücher, wo sie offenbar drauf war. Und dann habe ich sie auch darauf angesprochen, was sie für sie bedeutet. Und dann sagt sie ja, sie liebt die Araber und für sie ist sie die Helfer der Flüchtlinge. Also das war einfach so übermächtig. Und andererseits sicherlich, das ist auch dann eine Frage, was bilden eben arabische Medien überhaupt ab? Köln war kein großes Thema, die Vorkommnisse in Köln und Clausewitz genauso wenig. Und dann in der Tat entsteht so eine Verschiebung, ja, dass dieses Bild einfach haften bleibt und wir sind thematisch ganz klar besetzt. Und das bleiben wir auch. Also ändert auch Idomeni zum Beispiel nichts. Da ändern Bilder aus anderen europäischen Ländern nichts, weil die Verknüpfung macht keiner. Ja? Das ist dann nicht Deutschland. Ja? In Deutschland sind wir willkommen.
Jetzt frage ich mich, wenn du jemanden getroffen hast, der ein Merkel-Handtuch im Zimmer hängen hat, das würde sich ja wahrscheinlich von Ihnen, weiß ich nicht, also so viele Leute in Deutschland gibt es nicht, die sich so einen Heiligenschrein ins Zimmer bauen würden. Das spricht ja auch so ein bisschen von einem sehr unkritischen, vielleicht auch unwissenden Zugang zur deutschen Politik. Welche Gefahr siehst du darin?
Ja, ganz konkret schon die Gefahr, dass natürlich jetzt, wenn das Wetter besser wird, sich wieder Menschen auf den Weg machen. Ja, also deswegen, ich glaube, wenn man schon so eine Politik und wenn man so Bilder ausgesendet hat, die nun einmal in der Welt sind, trägt man ja auch eine Verantwortung dafür, das zu korrigieren, weil die Menschen begeben sich in Lebensgefahr in einer vollkommen falschen Vorstellung oder bringen ihr letztes Geld auf, was sie noch haben, um sich auf eine Reise zu begeben. Ich habe da zum Beispiel auch mit einer 80-jährigen Frau gesprochen, die schon mal über das Meer, wie sie gesagt hat, nach Deutschland reisen wollte und dann kam der Winter und die ganz klar sagte, sie wartet jetzt bis Frühling ist und dann will sie es noch einmal probieren. Ja, mit ihrem letzten Geld, die konnte irgendwie kaum noch gehen, aber weil sie eben die Vorstellung hatte, in Deutschland wird alles besser, wie sie gesagt hat. Und also das hat natürlich eine Rückkopplung auch für uns. Also ich glaube in der Tat, wir werden schon noch neue Flüchtlingsströme sehen, die dann möglicherweise erstmal irgendwo in Griechenland stranden. Ja, aber ich stehe deswegen auch der ganzen auch diesen Deal mit der Türkei sehr, sehr kritisch gegenüber, weil es natürlich Ursachen erstmal nicht bekämpft und Menschen in einer falschen Vorstellung lässt. Und das halte ich moralisch für höchst verwerflich.
Jetzt bist du jemand, der viel auch in arabischen Gebieten unterwegs ist. Mhm. Dein großer Vorteil ist, du sprichst Arabisch. Unschätzbarer Vorteil, wenn man mit Arabern ins Gespräch kommen will. Überraschenderweise. Jetzt sagst du, die Ursachen werden zum Beispiel durch so eine Türkei, die gar nicht bekämpft. Du hast aber auch gesagt, im Flüchtlingscamp im Libanon kommt das gar nicht an, wie ein Deutschlandbild sich wandelt. Und du hast auch geschrieben in deinem Buch, das, was man als Ursachenbekämpfung vor Ort betreibt, also auch Gelder fließen lassen, auch das bewirkt nicht viel. Also was schlägst du vor?
Ich bin ja da immer noch in der guten Position, dass ich Journalist bin und nicht Politiker. Also
Moment, jetzt bist du gerade Antwortgeber, nicht Fragesteller.
Ja, das stimmt, aber ich würde trotzdem grundsätzlich immer sagen, dafür gibt es ja Politik, die muss ja mit Lösungsangeboten kommen. Ja? Insofern haben wir als Journalisten da insofern tendenziell einen Vorteil, dass wir natürlich kritisch analysieren können, aber diejenigen, die in der Schuld sind, konkrete Angebote zu machen, sind natürlich politisch Handelnde. Aber nichtsdestotrotz, also wenn ich mir das angucke von außen, dann steht, und das ist ja, glaube ich, kein Hexenwerk, das zu erkennen, steht und fällt es einfach mit der Lösung von Konflikten. Also auch die Leute, die ich hier treffe oder auch in den Lagern, ja klar, es gibt Menschen, die wollen, also ich finde dieses Wort Wirtschaftsflüchtlinge auch schlimm, aber es gibt schon Leute, die wollen natürlich irgendwie einfach auch ein besseres Leben irgendwo anders haben, weil sie sich bessere Arbeit erhoffen oder bessere Rahmenbedingungen. Aber die überwiegende Zahl, in der Tat, die haben auch Heimweh. Ja? Also das ist doch für uns, glaube ich, auch nachvollziehbar. Wenn man mich jetzt irgendwo nach China verfrachten würde, mir würden auch Dinge fehlen. Also mir würde auch mein Viertel fehlen, mir würden meine Freunde fehlen. Also es ist einfach schon eine zutreffende Annahme, wenn man sagt, die meisten würden diesen Weg gar nicht wählen. Und es steht und fällt letztlich damit, dass man eine lebensfähige Umgebung schafft in den Heimatländern. Ja. Das scheuen natürlich im konkreten Fall Syrien, und das ist auch eine schwierige Situation, eben viele zurück, weil so viele Akteure mittlerweile da sind. Ob es der Islamische Staat ist, die kriegen irgendwie Geld, man weiß es nicht ganz genau, aber vermutlich aus Saudi-Arabien. Jetzt hat Russland da irgendwie mitgemischt, dann gibt es noch die Hisbollah im Libanon. Also es ist, ich glaube, jeder scheut davor zurück, jetzt wirklich zu sagen, wir gehen zum Beispiel militärisch rein, auch nach den Erfahrungen im Irak, die ja auch nichts gebracht haben, und verändern da irgendwas. Gleichzeitig auch, klar, Veränderung von außen ist immer schwierig. Im Grunde müssen Dinge, damit sie nachhaltig sind, sich von innen heraus entwickeln. Also man bräuchte wirklich eine Freiheitsbewegung, Demokratie im Nahen Osten, schwierige Nummer, aber zumindest also eine Freiheitsbewegung, die von den Bürgern mitgetragen ist, weil alles von außen hat schnell den Anschein, es wird hier irgendwas kolonisiert. Meine Prognose, und das ist relativ düster, ist in der Tat, dass, also ich glaube, es wird irgendwann einen freieren Nahen Osten geben. Ja, viele sagen ja auch, wir erleben jetzt hier also Araber sagen das, wir erleben unser Zeitalter der Aufklärung. Aber wenn man so bei diesem Bezugspunkt bleibt, ich glaube, da sind wir so in den ersten 10% einer ganz langen Entwicklung. Ja?
Ich wollte gerade sagen, der IS ist ja das Gegenteil von Aufklärung.
Der IS ist das Gegenteil von Aufklärung, jetzt natürlich auch in den letzten Wochen zum Glück eher in der Defensive. Ich glaube auch nicht, dass das eine Mehrheitsmeinung tatsächlich ist oder dass die Mehrheit in der arabischen Welt den IS unterstützen. Die Sache ist, die ihn nicht unterstützen, die wollen halt gehen. Ja? Und deswegen, also es müssen im Grunde vor Ort sich, und das kannst du aber auch nicht von Europa aus steuern. Und das ist halt ein Prozess, und da wird Zeit dauern, da wird noch viel Blutvergießen geschehen. Aber also, wie gesagt, meine düstere Prognose ist, man kann sowas nicht steuern von außen. Ja? Solche Dinge müssen sich entwickeln.
Jetzt sind wir, das machst du ja gerade klar, wir sind in einer extrem komplexen Situation, sowohl was die Lage vor Ort anbelangt, als auch die Lage jetzt in Europa anbelangt. Gestern ist jetzt dieser Deal geschlossen worden mit der Türkei. Du hast schon gesagt, bin ich eher kritisch. Aber ich meine, was bleibt einem übrig? In dieser komplexen Lage hätte man den Deal nicht schließen sollen? Muss man nicht vielleicht sogar manchmal, um Lösungen überhaupt zu forcieren, manchmal auch, ich sag mal, mit dem Teufel ins Bett gehen?
also Gegenfrage.
Wobei ich jetzt nicht sage, alle Türken sind Teufel, ne? Um das Platz zu
machen. Ja, nein, das wäre bei mir jetzt auch noch nicht angekommen. Aber Gegenfrage, muss Politik nicht auch moralisch sein? Also das ist meine persönliche, jetzt meine ganz subjektive Sicht. Ich wäre bereit, mehr Lasten auch zu tragen, also ob es jetzt finanziell ist vom Engagement, wenn ich weiß, ich stehe dann aber zu ganz bestimmten Grundwerten, die meiner persönlichen Überzeugung entsprechen und ich glaube, der von ganz vielen Menschen in unserem Land. Also wenn man sich anschaut, wie unfrei sich die Türkei entwickelt, ja, und jetzt zum Beispiel auch gerade das Beispiel des Kollegen vom Spiegel, dessen Presseakkreditierung nicht verlängert wurde, weil er kritisch berichtet hat über Innenpolitik in der Türkei. Halte ich es für unmoralisch, eine solche Regierung, ein solches Regime, würde ich es inzwischen nennen, noch darin zu bestärken, indem man Geld zahlt dafür, dass Menschen da bleiben. Also das hat ja schon menschenhändlerischen Aspekt, finde ich. Also wir zahlen dafür, dass Menschen nicht weiter reisen.
Oder
abgeschoben werden. Ja, das ist ja höchst verwerflich. Und letztlich ja nur, wenn man es jetzt auf die Person der Bundeskanzlerin reduziert, damit sie nicht sagen muss, sie hat ihre Politik geändert. Ja? Man drückt sich ja darum, eine Politikkorrektur so zu benennen und macht dann eher einen Finanzdeal mit der Türkei, um das Problem ganz, ganz weit wieder wegzudrängen, obwohl man vorher signalisiert hat, unsere Tore sind offen. Also der Fehler ist ja eben am Anfang gemacht worden, dass man, und das, glaube ich, ist der Kern des Ganzen, dass man einseitig gehandelt hat, ohne in Europa zumindest erstmal zu versuchen, andere Leute mit ins Boot zu holen, alle vor den Kopf zu stoßen, um dann zu sagen, friss oder stirb, ja, und in politisch eine Situation zu schaffen, wo es einem um die Ohren fliegt. Das war falsch.
Jetzt würden wahrscheinlich viele Politiker, die an diesen Verhandlungen beteiligt sind und wahrscheinlich auch viele deutsche Bürger, nehme ich mal an, sagen, ja, Herr Schreiber, das ist ja wunderbar, dass Sie Ihre Prinzipien so hochhalten, aber Politik lebt auch von Pragmatismus.
Ja, aber mein Gegenbeispiel ist ja zum Beispiel, wo es funktioniert hat, im Ukraine-Konflikt mit Russland. Die Sanktionen, die sicherlich Auswirkungen auf deutsche Arbeitsplätze gehabt haben, haben damals eine Mehrheit der Deutschen mitgetragen. Ja, also das, und da gab es ja Meinungsumfragen, an die ich mich sehr lebhaft erinnere, weil ich das sehr spannend fand, wo gefragt wurde, sind Sie bereit, dass möglicherweise eine höhere Schuldenlast auf Deutschland zukommt, dass wir also finanzielle Einbußen haben, wenn wir dafür aber zu unseren Prinzipien stehen und Putin in diesem Fall, das war sehr auf seine Person fokussiert, sagen, das geht so nicht, welche Politik er in Osteuropa betreibt. Und da war eine große Mehrheit der Deutschen der Ansicht, das ist richtig. Also, dass wir unsere moralischen Werte auch da vertreten und dann Sanktionen beschließen, die uns möglicherweise selber schaden. Ja? Und das würde ich mir wünschen, dass ich persönlich würde, ich kann es nur auf mich beziehen jetzt erstmal, ich würde sagen, in diesem Fall wäre es bei mir genauso. Also, ich wäre bereit, dass ich noch mehr meinetwegen persönlich auch an finanzieller Last trage, wenn wir bei dem Beispiel bleiben. Wenn ich aber dann ruhigen Gewissens sagen kann, okay, wir haben uns aber nicht selbst verraten und verkauft, indem wir so einen unmoralischen Deal mit Ankara machen.
Da kommt Applaus. Ich muss trotzdem noch mal kritisch nachfragen, weil ich bin ja der Journalist.
Ja, ja.
Die Grundvoraussetzung ist natürlich eine andere, weil dass ein Großteil der deutschen Bevölkerung eventuell gegen die nicht rechtsstaatlichen Prinzipien des Wladimir Putin ist, okay. Das Problem ist ja, dass auch ein großer Teil der deutschen Bevölkerung gegen Flüchtlinge, ich verallgemeinere, ist und deswegen sich gar nicht auf diesen Deal Prinzipien Pragmatismus einlassen würde.
Ja genau, deswegen macht sie Politik in diesem Fall nicht, weil sie, glaube ich, sehr auf die Demoskopie schaut und feststellt, ja, man muss ja realistischerweise sagen, Flüchtlinge als Thema sind toxisch geworden. Ja. Wir haben zum Beispiel jetzt in Vorbereitung auch auf das Buch, wir haben ja eine Auftaktveranstaltung sowohl im Libanon als auch hier gemacht, wo haben wir Politiker eingeladen von der Union, von den Linken, von der SPD. Grüne bin ich mir, will jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube, wir hatten jemanden angefragt. Und es hatten zunächst Leute zugesagt, als im Dezember klar war, das Buch kommt und wir machen eine Veranstaltung. Da war das Thema noch ganz anders. Da hatten wir eine sehr prominente Besetzung, die gerne damit auf der Bühne sitzen wollten. Und es haben einer nach dem anderen dann in den letzten Wochen abgesagt.
Also und am Ende saß du mit Sarah Wagenknecht alleine da.
Am Ende saß ich mit Sarah Wagenknecht alleine da. Ist ja durchaus eine umstrittene Person. Ich finde, zumindest hat sie eine gewisse Haltung in der Flüchtlingskrise. Insofern war es auch eine Diskussion, die gut war, aber von der Union, und das wurde explizit und so gesagt, von demjenigen, der eigentlich kommen wollte, nein, das geht nicht, das würde mir in der Partei um die Ohren fliegen.
Ach was?
Also ja, also das war ausdrücklich so, dass es wurde sehr klar, es besteht da ein Druck, sich nicht öffentlich mehr in dem Maße zu dem Thema zu äußern. Ja?
Und trotzdem, dein Vorwort hat ja auch ein Politiker geschrieben, nämlich Jens Spahn.
Genau, das hat er gemacht. Hat das auch nach wie vor, ich habe nochmal nachgefragt, dann eben auch unter den geänderten Vorzeichen, bis zum Schluss gesagt, das ist in Ordnung. Ich finde, es ist auch jetzt kein hochpolitisches Vorwort, muss man dazu sagen, ein sehr bejahendes Vorwort, das im Grunde auch in die Richtung geht, wer, wenn nicht Deutschland, kann das packen. Insofern ist es, glaube ich, auch, wenn man es unter Parteigesichtspunkten sieht, ungefährlich. Aber in der Tat, ich glaube, er ist auch einer der prominenteren Personen ja noch in der Union, die nach wie vor sich da positionieren. Aber ansonsten ist da ganz häufig Schweigen im Walde.
Du warnst in diesem Buch auch davor, deine Einschätzung ist es, dass wir vor einer möglichen Spaltung in der Gesellschaft stehen. Ist jetzt sehr plausibel, das kann jeder nachvollziehen, denn auch nach den Landtagswahlen und sowas, man hat schon das Gefühl, hier rumort es gerade sehr, der Ton wird sehr laut, es wird nicht mehr nur gestritten, sondern es wird gekeift. Aber wo glaubst du, stehen wir jetzt? Stehen wir jetzt davor, dass wir uns jetzt gerade zusammenraufen? Gibt es vielleicht eine friedliche Koexistenz von Flüchtlingen und der Urbevölkerung in Deutschland? Oder sind wir vielleicht sogar, gibt es eine Chance auf ein Zusammenwachsen? Also was glaubst du, wo sind wir?
Also ich habe gerade in den letzten Wochen das Gefühl, dass es vor allem erstmal sehr viel also klinischer auch wird. Ne? Wir hatten am Anfang sehr viele persönliche Schicksale, sehr viele Bilder, die uns sehr nahe gegangen sind, der tote Junge am Strand, die toten Kinder im Mittelmeer, also wirklich ganz fürchterliche Sachen, die wir da, die glaube ich auch diese Welle ausgelöst haben. Und es ist sehr viel technischer geworden. Also man redet jetzt über die Flüchtlinge wie so eine Verschiebemasse. Das hat, ich glaube, aus politischer Sicht sind da sicher einige sogar ganz glücklich drüber, weil es dadurch auf so eine Problemlösungsebene einfach kommt, wie in der Euro-Krise, wie meinetwegen auch dann mit der Ukraine. Sobald Sachen halt entrückter werden, haben sie auch den Anschein, okay, das ist jetzt ein Problem, was zu managen ist. Ja, es ist dann weniger individuell. Andererseits, also ich weiß nicht, wie dein Eindruck ist, du lebst ja auch in Berlin Mitte, also relativ zentral, so wie ich. Ich finde, es ist immer noch nicht besonders sichtbar. Ja? Es gibt, glaube ich, Orte in Deutschland, da ist es sichtbarer. Also weil du sagst, Koexistenz, Zusammenleben. Mir begegnen wahnsinnig wenige Flüchtlinge nach wie vor in Berlin. Da muss ich also schon nach Pankow oder Weißensee fahren, wo eine Flüchtlingsunterkunft ist und muss da sehr gezielt suchen. Ich habe manchmal, höre ich das in der U-Bahn, dass da offenbar eine Gruppe von Flüchtlingen unterwegs ist. Aber ich finde doch so tendenziell, oder generell dafür, dass es so eine hohe Zahl ist, dass wir uns auch einen ganzen Tag damit auseinandersetzen thematisch, ist das doch, also ghettoisiert will ich nicht sagen, aber es ist noch nicht wirklich im Alltag angekommen.
Ja, wobei ich gebe dir recht, also bei mir um die Ecke ist eine Flüchtlingsunterkunft, 100 Meter von mir entfernt, und ich treffe tatsächlich, ich bestätige das, relativ wenige der sogenannten Flüchtlinge einfach so auf der Straße. Das heißt, von Koexistenz kann man nicht sprechen. Auf der anderen Seite sind wir beide Mitte 30 Berlin-Mitte-Journalisten und wir leben ja nicht im normalen Deutschland, sage ich mal. Das heißt, es wird bestimmt viele Leute geben, die genau das Gegenteil sehen. Die sagen, nee, bei uns ist das ein Riesenproblem. Wir sind vielleicht ein 5000 Einwohnerstädtchen und jetzt kommen 400 Leute dazu. Wir wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen.
Das kann ich auch verstehen. Also das ist ja, ich habe ja auf die Sendung insbesondere bisher sehr viele Zuschriften bekommen. Und das ist mir immer aufgefallen, dass sicherlich die Leute, die da ein entkrampfteres Verhältnis mit hatten, tatsächlich dann aus Berlin kamen. Das haben sie häufig auch geschrieben, wo sie herkommen. Und die größeren Probleme sicherlich da entstehen, wo das Verhältnis anders ist, wo ländlichere Strukturen sind, wo man bisher einfach gar nicht so viel, sage ich mal, multikulturellen Austausch hatte. Und das ist natürlich dann auch wieder eine Frage, insbesondere der Politik. Also wie geht man sowas an, beziehungsweise wie verantwortungsvoll ist Handeln, indem man solches Gefälle schafft? Weil ich in der Tat, ich mache jetzt ein Buch, eine Sendung, die sich sehr an Flüchtlinge richtet. Also ich glaube, ich bringe mich da ein, aber ich kann explizit die Gegenmeinung verstehen. Also ich kann verstehen, wenn man aus einer kleineren Ortschaft kommt und da wird einem auf einmal, da kommt ein Bus, Da wird ein öffentlicher Raum besetzt und dann ist das Problem da, ja. Also was tun? Und wenn man dann noch, ich finde auch tatsächlich in den Medien einen gewissen Alarmismus über Strecken betreibt, der das Ganze nicht entspannt, sondern im Grunde anfeuert auch in Teilen, mache ich niemandem einen Vorwurf, der Angst hat, der Sorge hat und der sich da nicht wohl mitfühlt. Ja.
Die Medien ist natürlich ein gutes Thema, wenn man einen Journalisten da hat, der auch viel vor der Kamera steht und jetzt ein Buch schreibt. Du warnst auch in diesem Buch davor, dass Medien aufpassen müssen, dass sie eben nicht einseitig berichten. Und den Vorwurf, der ist ja auch plausibel. Es wurde zumindest eine ganze Zeit lang einseitig berichtet. Aber was bist du jetzt? Also bist du so, wie Frauke Petri über Dunja Hayali sagt, ein politischer Aktivist oder bist du neutraler Journalist?
Wir diskutieren, also wir in der Redaktion, wenn wir Sendungen machen und auch die Reaktion bekommen in der Tat da sehr häufig drüber. Ja? Also wo hört Journalismus auf und wo fängt Aktivismus an? Also wir haben zum Beispiel, das ist jetzt das Buch, aber der Titel der Sendung lautet ja Mahaba Ankommen in Deutschland. Und wir waren damit in den Start gegangen in der Situation, wo eigentlich diese Willkommenskultur ganz groß war. Und damals haben wir uns sehr ausdrücklich, oder haben wir einstimmig entschieden, es nicht Willkommen in Deutschland zu nennen, sondern Ankommen in Deutschland. Weil ich glaube, da machen schon Nuancen einen großen Unterschied, ob irgendwas wirklich werbend ist, ob es in irgendeiner Weise eine politische Position nach außen vertritt oder ob es so gut es geht einfach erstmal eine Plattform ist. Ja? Und ich glaube, Ankommen, sie kommen an. Also und was sind die Handwerkzeuge, die man den Menschen da bietet? Ich auch in Bezug auf die Sendung des Buches, es ist zweisprachig, würde auch nie sagen, die sollen kein Deutsch lernen. Ja, natürlich sollen die Deutsch lernen, wer bei uns lebt. Hier, wer auch möglicherweise bleiben will, der muss unsere Sprache lernen. Das ist gar keine Frage. Es ist aber ein Faktum, dass viele eben noch kein Deutsch sprechen. Und wenn wir uns mitteilen wollen, dann gibt es einfach keinen anderen Weg, als das in der Sprache zu machen. Also auch das ist jetzt vielleicht von der Haltung her dann weniger aktivistisch, als einfach zu sagen, okay, also ich sehe als Journalist mich in der Rolle, Debatten auch zu spiegeln und einfach Informationen zugänglich zu machen. Und es geht in dem Falle einfach nicht anders. Aber es ist in der Tat, es ist ein sehr schmaler Grat. Ich habe mich zum Beispiel jetzt auch in der Berichterstattung über die AfD-Wahlerfolge schon teilweise geärgert, wenn Journalisten, wenn Medien sagen, Wahlschock oder bestürzende Ergebnisse. Dass Angela Merkel zu Journalisten sagt, das Ergebnis bestürzt mich, das kann ich verstehen. Und wenn man es zitiert, ist es ja auch richtig. Ich finde es schwierig, wenn Medien das aber von sich aus werten und sagen, das ist bestürzend. Ja, solange diese Partei nicht verboten ist, man kann das ablehnen. Ich lehne auch die demagogischen Äußerungen, die da zum Teil eben fallen, natürlich zutiefst ab. Aber solange die Partei nicht verboten ist, solange es eine demokratische Wahl war, solange dieses Ergebnis demokratisch entstanden ist, finde ich, ist es Wasser auf die Mühlen genau derjenigen, die man eben vielleicht nicht fördern will, wenn man so eine Wertung abgibt. Ja, und es liefert eben Argumente.
Es sind jetzt, also wenn wir bei den Medien bleiben, es gibt ja zum Beispiel berühmte Journalisten, die, sagen wir mal, in dieser ganzen Gemengelage noch berühmter geworden sind. Zum Beispiel Dunja Hayali hat dafür einen Preis bekommen, Anja Reschke hat dafür einen Preis bekommen, du hast dafür einen Preis bekommen. Ist das das falsche Zeichen, weil das eben auch den Mühlen, das Wasser auf die Mühlen der falschen Leute bringt? Dass man sagt, die sich da genau positionieren, die halten wir nochmal besonders hoch?
Ich sehe das auch kritisch in der Tat. Also natürlich freut man sich. Also ich hätte ja vor einem Jahr nicht gedacht, dass ich einen Grimme-Preis kriege. Das ist halt...
Ja, das ist eine Sensation.
Ja, das ist also unter journalistischen Gesichtspunkten, ich meine, seriöser wird es halt irgendwie nicht. Ja. Und ich habe das allerdings auch... gerade wenn man vom Privatfernsehen kommt, ist das...
Danach kommt nur noch die Goldene Henne.
Da kommt nur die Goldene Henne, richtig. Also klar, ich meine, wenn man dann einen Anruf kriegt und das ist, müsste ja lügen, wenn ich sagen würde, das freut einen nicht. Ich glaube aber auch genau das, da muss man aufpassen, dass man es nicht zu sehr zelebriert. Ja, ich mache das Buch nicht und das kann ich also nicht, weil ich jetzt hier sitze und das verkaufen muss und auch die Sendung nicht, weil ich damit Preise gewinnen will. Also erstmal kann man es gar nicht planen. Und das war auch nicht der Anlasspunkt. Ich will es eben auch nicht zu altruistisch sagen, aber zum Beispiel bei der Sendung, es war in der Tat so, in der Lage mit den Bildern, auch Journalisten sind ja genauso Menschen, ja, also wir waren tief betroffen und das war wirklich, dass wir gedacht haben, Mensch, wir müssen da irgendwas anbieten. Da hat man sowas aber nicht im Blick, da hat man keinen Preis im Blick, da hat man, und nochmal, wir haben ja nicht mit der Aufmerksamkeit gerechnet. Aber ich, weil das jetzt auch die Frage dahingehend war, in der Tat, ich glaube, ich gehe mit dem Preis jetzt nicht hausieren, zumindest versuche ich es nicht, weil ich denke, ja, also es ist schön, aber das sollte nicht der Sinn und Zweck einer solchen Projektes sein. Und eben in der Tat, das kann sehr schnell einen falschen Blickwinkel auch eröffnen.
Ich habe es am Anfang des Gesprächs schon eingeführt. Du bist jetzt in einer Lage, von der du gar nicht gedacht hast, dass du jemals da reinkommst. Ihr wurdet von Feedback überrollt auf die Sendung. Man muss dazu sagen, wer sie noch nicht gesehen hat, da wird zum Beispiel erklärt, warum man rote Ampeln in Deutschland ganz gut findet. Ne? Das ist jetzt ein Beispiel von vielen Beispielen, wie Deutschland tickt. Und dann wurdet ihr überrollt von einem Feedback aus der arabischen Welt, aus der deutschen Welt, ganz kontrovers auch das Ganze. Und du kamst auf einmal in diese Lage herein, dass du auf einmal Ansprechpartner für ganz verschiedene Positionen warst. Und jetzt, wo wir ein bisschen gehört haben, wo du stehst, fühlst du dich überhaupt in der Lage, das weiterzuführen? Das ist ja auch anstrengend.
Es ist sehr anstrengend. Also vor allem, was man nicht unterschätzen darf, also ich habe das eben angedeutet mit dem Privatsender. Ich kriege aus ganz vielen Rückmeldungen schon, ich glaube, man hätte sowas beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk tatsächlich eher erwartet. Das kommt sehr unmittelbar zurück. Und ich glaube auch in der Tat, öffentlich-rechtliche Sender hätten mehr Strukturen dafür. Also man darf das nicht vergessen, dass
deswegen wir... Deswegen dauert das ja auch so lange, bis wir sowas machen.
Möglicherweise, aber es ist dadurch einfach auch insofern anstrengend, als wir nichts da haben, auf das wir dafür zurückgreifen könnten. Also wir haben, also in einem wirtschaftlichen Unternehmen sind Strukturen so getrimmt, das muss man einfach sagen, dass Kapazitäten knapp bemessen sind. Und wenn man sowas zusätzlich startet, es war einfach ein One-Man-Projekt. Ich bin sehr dankbar dafür und das ist auch, finde ich, in der Tat wäre es nicht zu erwarten gewesen, dass der Raum dafür eingeräumt wurde. Aber es ist eben keine Infrastruktur dafür da. Ja? Und dadurch war das für mich persönlich in der Tat mit sehr viel zusätzlicher Arbeit verbunden. Also wer übersetzt das? Ja? Wer macht die Gästeakquise? Gut, das Drehen und Schneiden, das kriegt man noch irgendwie hin. Aber eigentlich ist dafür doch relativ wenig Infrastruktur grundsätzlich vorhanden. Wir überlegen jetzt natürlich, wie wir es weitermachen. Da wird sich auch irgendwas entwickeln, weil wir eben sehen, es gibt offenbar echt Bedarf dafür. Aber das war jetzt also der eine Punkt, dass man sagen muss, es war einfach vom Arbeitsablauf her, also hat es mich definitiv an die Grenze dessen gebracht, was ich auch so machen konnte. Und das andere in der Tat, die Rückmeldung, die Anfragen, ich hätte mir das nie vorstellen lassen oder vorstellen können, dass man mal in einer Situation ist, wo das Telefon klingelt, man legt auf und es klingelt sofort wieder. Also, aber auch natürlich Indiz dafür, dass offenbar keiner darauf vorbereitet war. Also auch medial eben nicht auf so eine Situation.
Und nimmst du es jetzt zum Anlass zu sagen, wir nehmen jetzt diese Energie und bomb, gehen direkt weiter? Oder sagst du, ich brauche mal eine kurze Pause, um mich selber zu sortieren?
Ich habe letzte Woche eine Pause gemacht, in der Tat. Weil es dann doch so war, dass ich gemerkt habe, also ja, es geht dann irgendwann auch nicht mehr. Also weil man wird auch nicht inhaltlich besser. Also kreative Pausen haben schon einen Sinn. Deswegen hatten wir jetzt auch in der Tat eine mehrwöchige Pause, was die Sendung angeht. Und wir legen jetzt ab nächste Woche dann tatsächlich wieder los. Aber
das bleibt jetzt erstmal dein Steckenpferd. Du hast jetzt quasi einen kleinen Switch gemacht. Thematisch bist du jetzt auf diesem Thema fest?
Ja. Ja, ich glaube, das wird auch vom Sender so getragen. Aber es ist auch mein Wunsch. Also letztlich, ich meine, deswegen bin ich Journalist geworden. Ich komme ja aus einer ganz anderen Ecke. Ich habe ja Jura studiert und bin da durch einen Zufall reingerutscht. Und mich hat damals so fasziniert, ganz nah an Zeitgeschehen dabei zu sein. Also ich bin während des Irakkrieges tatsächlich zum Journalismus gekommen. Und das war für mich der ausschlaggebende Punkt. Ich hatte das Gefühl, dass man auf eine ganz faszinierende Weise, egal wo auf der Welt gerade was passiert, richtig nah am Puls der Zeit ist. Und das ist ja jetzt gerade wieder so. Also ich fühle mich da sehr, also ich sage, ich bin jetzt noch mal jung, ja. Aber also sehr an so die Anfänge meiner, also wirklich, was mich dazu gebracht hat, das ist ja mal ein schönes Gefühl, auch für sich selber. Also wenn man merkt, ah ja, deswegen hast du es eigentlich mal gemacht, dass man merkt, man gestaltet irgendwie auch mit auf einer anderen Ebene und man ist so am Puls der Geschehnisse dran und deswegen will ich das unbedingt auch machen, ja.
Hat also auch dein Leben zu einer kreativen neuen Schwelle gebracht?
Ja, das definitiv, ja.
Ich möchte schließen mit einem Zitat aus deinem Buch, das heißt folgendermaßen: Maraba war als Sendung für arabische Flüchtlinge gedacht. Inzwischen ist sie zu einem Diskussionstreffpunkt für besorgte Flüchtlinge, für besorgte Deutsche, für Menschen, die helfen und die nicht helfen wollen geworden. Sie zeigt, wir müssen reden. Alle täglich. Nur so schaffen wir was. Ganz herzlichen Dank, Konstantin Schreiber.
Danke sehr.
Das blaue Sofa. Eine Gesprächsreihe von Bertelsmann, Deutschlandradio Kultur und ZDF.